Triggerwarnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Romina Maria Ulm,
Elle Lakehau
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hallo, da bin ich. Ich bin heute gar nicht ganz alleine, aber ich bin auch nicht mit Elle und auch nicht mit Shen. Denn heute werden wir eine weitere Gefährtin willkommen heißen, die schon seit einiger Zeit in Kontakt und Verbindung mit uns steht. Und das ist die Martina. Hallo Martina.
Hallo liebe Romina. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich wie Hulle, dass wir beide heute hier ohne Aufsicht von Shannon eine Podcast-Folge produzieren. Denn wir haben uns sogar kürzlich gesehen. Und da ich schon ganz viel über dich erfahren durfte und unsere Begegnung auf jeden Fall noch nachwirkt, gibt es einige ZuhörerInnen, die dich noch gar nicht kennen. Und ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dass ich einfach mal sage, wenn du magst, stell dich doch einfach mal vor.
Dankeschön. Ja, mein Name ist Martina. Mein Account ist Generation Menschlichkeit. Da geht es bisher um meine Erfahrungen, wie ich mit sexualisierter Gewalt umgehe oder wie ich immer meinen Heilungsprozess blicke. Und möchte damit so ein bisschen Hoffnung geben und Vertrauen schenken, dass man nicht so alleine ist mit diesem schweren Thema. Genau. Und deswegen haben wir ja uns, ja, sind wir beide oder wir drei zueinander gefunden. Und das finde ich auch super, super schön, dass man gar nicht so alleine ist, weil ich denke, dass wir uns sehr lange mit solchen Themen alleine gefunden, also erleben mussten. Und umso schöner ist es, Betroffenen zu finden, die ja Ähnliches fühlen und Ähnliches ja auch sagen.
Ja, das ist schon mal sehr schön zu hören. Und da du schon deine Accounts erwähnt hast, beziehungsweise auch den Namen an sich, beschäftigst du dich auch mit Themen, die du allerdings auch gerne mit etwas Leichtigkeit fühlst. In welcher Form der Betroffenheit finden wir dich nicht nur digital wieder, sondern auch hier heute in unserer Podcast-Folge?
Eher so die Hoffnungsträgerin und dass Heilung eher so ein Prozess ist, aber dass diese Leichtigkeit da sein darf. Und dass es halt ein super zyklischer Prozess ist. Du kannst super tief fallen, immer, immer wieder, aber letztendlich kommt dann immer wieder die Sonnenstrahlen und irgendwas in dir ist da so eine kleine Stimme, die oder so eine kleine Art Liebe in dir, die sagt, hey, bist es wert, nicht nur zu leiden.
Würdest du für dich denn auch schon sagen, als Mensch, Überlebende von jeglicher Form von Gewalt und auch, ja, gesellschaftlich kritischen Themen, dass du dir früher gewünscht hättest, in diese Healing Journey zu kommen? Oder kannst du sogar von dir sagen, das geht dir eigentlich schon länger so, dass du dich mit diesen Themen beschäftigen musst, weil dir das vielleicht schon sehr früh in deinem Leben alles passiert ist und auch bewusst geworden ist, dass da auf dich Hilfe wartet?
Schwierig. Ich denke, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, natürlich war da immer so eine innere Antrieb, innere Kraft, die sagen, irgendwie ist da was Besseres und mehr Liebe für mich bestimmt. Aber ich sag jetzt mal, in der Pubertät oder in den 20ern war ich so rebellisch und wollte einfach alles alleine schaffen und stark sein und ja keine Gefühle zeigen, weil war ja gar nicht so schlimm, anderen geht's viel, viel schlimmer. Also was halt, ja, man hatte auch so ein schambehaftetes Thema. Also ja, jetzt betrachtet natürlich, aber damals nicht so bewusst wie heute. Und ich bin so unheimlich dankbar, dass man diesen Weg gegangen, also dass ich diesen Weg für mich erkannt habe und gegangen bin, weil ich weiß sonst nicht, ob ich hier wäre oder so recht privilegiert klar bin, ne? Und dann sage ich ja, ich bin schon froh, dieser Heilung zu gehen und ich möchte gar nicht sagen, ob was richtig oder was falsch ist. Das hat alles seinen Sinn und das hat alles seine Zeit.
Wenn du davon sprichst, dass das auch so ein bisschen schambehaftet war und man auch jetzt vielleicht auch nicht irgendwie wirklich einen Plan hatte in der Jugend und in den 20ern, weil ja wirklich so dieses Leben im Mittelpunkt gerückt ist. Man hat viel Leid ertragen, viel überlebt und war auch vielleicht insgeheim oft in diesem Alter und auch in diesen Phasen so an so Momenten, wo man vielleicht sogar aufgeben wollte. Du hattest das ja auch gerade so ein bisschen mitschwingen lassen. Kannst du heute sagen, dass es im Vergleich zu damals Baustellen gibt, die sich auch jetzt erst in deinem Alter, sag ich mal, so geöffnet haben?
Ja, also da kann ich einen Prozess erwähnen. Ich bin mit 14 ausgezogen aus meinem Elternhaus und habe damals gesagt, ja, ich bin da raus, mir geht's gut und es ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich bin alleine, also auf mein Bein und verdiene mein Geld, mache meine Schule, Ausbildung etc. Und ich habe mich immer so durchgewurstelt. Und da wollte ich das nicht so anerkennen. Natürlich nicht. Ich habe gedacht, ich habe das ja besiegt, weil ich bin ja nicht mehr zurückgegangen. Und doch kam alles mit einem Schlag nochmal 2018 zurück mit einer bösen Depression und Burnout, wo man da hingucken musste. Und meine Art der Depression, und das möchte ich nicht, dass es für jeden mitspricht, aber ja, ich wollte mich nicht fühlen und meine Depression hat mich schon sehr, sehr fühlen lassen lernen. Ne? Und ich musste anerkennen, dass vieles nicht okay war, was ich aber ja gar nicht einsehen wollte. Ich dachte, es ist alles gut, ich bin ja gesund, ich habe einen Sohn, es ist, ne, also man hat ein Leben gelebt. Aber innerlich war man ja total zerrissen, weil man sich irgendwie zusammenpuzzeln musste, weil man auf diesem Weg, wo man sexualisierte Gewalt oder andere Formen der Gewalt erfahren hat und sich währenddessen verloren hat und Schutzmechanismen aufgebaut hat, wie Verdrängung, wie suizidale Gedanken. Ja, und dann wirst du vom Leben gezwungen, hinzuschauen, das anzuerkennen, deinen Weg zu gehen, irgendwie zu heilen, eine Methode für dich zu finden. Und ich hatte Gott sei Dank gute Begleiter, wo ich das annehmen musste.
Du hast gerade schön gesagt, und ich wundere mich auch, dass wir in diesem Gespräch, was wir jetzt gerade führen, zwar Dinge da sind, die ich von dir schon hören durfte. Also für alle, ich habe auch schon mit dir Gespräche geführt, die absolut ins Eingemachte gegangen sind, aber dazu später mehr. Was ich immer wieder interessant finde, wenn ich im Austausch mit betroffenen Personen bin, ist, dass wir uns quasi gezwungen fühlen, einen anderen Weg einschlagen zu müssen. Wir sind im Monat September, der grundsätzlich für Menschen da sein sollte, in Aufrichtigkeit, im Mitgefühl und auch in der Anerkennung und in der Prävention und Aufklärung, um suizidgefährdete Personen oder auch in, sag ich mal, Andacht an Menschen, die es nicht geschafft haben, beziehungsweise auch einen anderen Weg gehen mussten, weil sie keine Hilfe bekommen haben, dafür steht. Hast du bezüglich dieser Art von Thematik, die gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch das Gefühl, dass dir damit ein Geschenk gemacht wird oder die Anerkennung ausgesprochen wird? Oder wie fühlst du dich gerade? Hast du davon mitbekommen, dass der September dafür steht?
Ja, habe ich mitbekommen und ich habe heute auch ein Posting hinterlassen oder ja, repostet von der Suizidforschung. Für mich ist es nicht so besonders, dieser Monat, aber ich finde es wichtig aufzuklären, weil ich lange Zeit keine Aufklärung hatte. Ich habe aktuell dieses Jahr selber eine Notfallnummer anrufen müssen, weil ich gerade mich in einer körperorientierten Therapie befinde und natürlich alle Muster, die ich früher aktiviert habe als Kind, Jugendliche, natürlich da hochkommen. Und für mich war eine Methode zu sagen, ich bringe mich um, weil es ist besser, dass es mich nicht gibt, damit die anderen nicht so belastet sind wegen mir. So, das wurde mir halt immer so irgendwie suggeriert. Und ja, und dann stehst du da mit deinen seelischen Schmerzen und hast halt diese Gedanken. Und du musst das erstmal anerkennen und erstmal begreifen, dass diese Gedanken per se nichts Schlimmes ist, aber ein Hilferuf deines Systems ist, zu sagen, okay, ich komme mit diesen Schmerzen nicht klar und wir müssen hier was tun. Und deswegen ist es mir unheimlich wichtig, da zu sagen, hey, du bist nicht allein, und auch Menschen, die, wo es scheinbar aussieht, dass sie ein perfektes Leben haben, dass diese Gedanken da sind. Ja, und dass es Wege daraus gibt. Und dass es Menschen gibt, die damit auch umgehen können.
Jetzt bist du eine Person, die therapeutische Hilfe angenommen hat. Hattest du anfangs da auch Schwierigkeiten mit, so überhaupt diesen Weg einzuschlagen?
Komplett. Also ich wollte nie eine Hilfe annehmen, aber ich war gezwungen. Ich war gezwungen und ich hatte, was ich nicht mitbekommen hatte, ich hatte eine böse Depression und ich habe, das ist halt so wie so ein Käfer oder wie so ein schwarzer Loch, der sich in deinen Gedanken einfrisst, und du kriegst das nicht mit, dass es nicht deine Gedanken sind. Aber meine Gedanken haben mir immer gesagt, du bist schlecht, bring dich um. Es ist besser, wenn es dich nicht gibt. Es ist leichter, ich sag jetzt mal, für mein Kind, ohne dich, etc. pp. Und und dann fing es an, dass ich jeden Tag Panikattacken hatte. Ich hatte jeden Tag brutale seelische Schmerzen und ich wusste nicht, damit umzugehen. Und ich wollte aber die Starke sein, die das eigentlich nie hat. Und naja, irgendwann war es aber so, dass diese Gedanken immer lauter wurden, bis ich es geglaubt habe. Und dann war ich in einem Punkt gezwungen, wo ich sage, ich gehe jetzt zum Arzt und sage, ihr müsst jetzt bitte was tun, sonst haben wir hier ein Problem. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Naja, und dann hatte ich da das Glück, dass eine Arzthelferin gesagt hat, okay, wir legen dich jetzt mal 3 Wochen raus von der Arbeit und du darfst dann mal zu mir kommen. Und zu mir kommen hieß, sie war selber Coachin. Also kein Therapeut in der kassenärztlichen Sinne, aber so ein Coach, der ja Weiterentwicklungen, persönliche Weiterentwicklungen macht. Und die hat mir sie hat mir unheimlich viel weitergeholfen. Und dank ihr bin ich, glaube ich, noch am Leben. Parallel habe ich dazu noch eine Traumatherapeutin aufgesucht und ich habe 2 Wege parallel machen müssen. Und ich hatte wirklich diesen Gedanken, ich mache im März meine Therapie, weil ich muss ja wahrscheinlich, weil ich ja viel erlebt habe, und bin September fertig damit. Ich habe gesagt, September, Oktober bin ich fertig, bin Endtipp. Ja, ich habe meine Therapie dann abgeschlossen, dann geht's mir ja gut, die haben mich repariert. Ja, Bullshit. Ich repariere mich immer noch. Ja, meine Coachin hat dann gesagt, Mensch, du bist wie dieser ungeduldige Schüler, der will das immer alles wissen und will es alles wissen, statt zu leben. Und ja, ich wollte immer alles wissen, ich habe das dann auch alles abgearbeitet, ne? Ich habe mir Affirmationen gelegt, ich habe alles aufgesagt, von Eckhart Tolle bis Laura Marlina Seiler bis, ja, alles, ne, George Bouquet, ich habe was für philosophische Bücher gelesen, bis Gerald Hüther, Neurowissenschaftler, also alles, was auch total dienlich war, ne, aber trotzdem, nur weil du alles weißt, heißt das nicht, dass es hier integriert ist. Ja, und dann musste ich doch mit Entsetzen feststellen, das geht weiter. Es geht weiter, der Heilungsprozess, und heute bin ich in dem Weg, wo ich sage, okay, ich mache ganz freiwillig eine körperorientierte und neugierige, ich bin sehr neugierig auf die körperorientierte Therapie und bin auch sehr, sehr froh, dass ich die Offenheit habe, mir Hilfe zu holen. Aber ich weiß auch ganz genau, welche Methoden mir heutzutage helfen, ne? Und das, glaube ich, muss aber jeder für sich auch individuell entscheiden. Ich denke nicht, dass, ich sag jetzt mal, mein Lösungsanweg jetzt für jeden so pauschal zu jedem passt, sondern jeder ist unterschiedlich. Jeder muss sich ausprobieren, was passt zu mir, was nicht, ne? Und dass man sich da, ja, wir hatten, weil wir uns auch persönlich gesehen haben, ne, wir hatten das Thema, wer kann toxisch helfen und wer nicht, ne? Und dass man nicht diese Schubladen aufmacht, so wie, weil es mir geholfen hat, hat es dir geholfen. Im Gegenteil, sondern hey, sei offen. Und eigentlich weißt du, was dir hilft. Im Herzen weißt du alles, was dir hilft. Guck bitte hin, schau hin und ja, führ rein und tu's.
Was ist das, was einem selber da, also ich kenne dieses Gefühl auch, Schubladen aufzumachen, die gar nicht für mich sind. Ich finde das total interessant, ich kram die auch durch, aber dann denke ich mir so, ach, hat doch nicht. Beziehungsweise ich werde dann enttäuscht, weil ich natürlich auch eine Erwartung habe, etwas ausprobiere und irgendwie ist es nur die Oberfläche, die angekratzt worden ist. Was ist das bei dir, was dir ganz klar gesagt hat, was du nicht brauchst?
Ich glaube, wenn du anfängst, mit dir verbunden zu sein und dich endlich mal spürst, dann kann ich nicht sagen, was es ist, aber es ist etwas in einem, ein Gefühl, ich möchte es Liebe. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle aus der Liebe geboren sind und dass um uns herum viel Liebe und Verbundenheit ist und dass dieses kleine Etwas ja in jedem ist und das wachsen kann. So, und das denke ich, wenn du das wieder entdeckst, dann spürst du, wer gut zu dir ist. Nenn es Intuition.
Bauchgefühl.
Bauchgefühl, Intuition, sowas. Das kann man trainieren.
Ja, vor allen Dingen dürfen wir es auch annehmen. Und ich glaube, die Annahme des Bauchgefühls und auch die Annahme der Intuition ist für... Darf ich von mir sprechen? Normalerweise bin ich ja hier heute die Moderatorin und so. Aber
ja,
der Austausch darf ja auch heute ein bisschen meinerseits sein.
Bitte.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das erstens total schön, dass du auch wie ich sagst, Liebe ist immer die Antwort. Und die ist wirklich am Ende des Tages immer die Antwort. Das hört sich kitschig an für viele Menschen. Das hört sich auch manchmal einfach so inflationär genutzt an. Ne, so dieses, ja, das sagen sie alle. Aber da muss ja irgendwas dran sein. Ich sage auch an diesen ganzen Affirmationskarten, ne, kann nicht immer jeder Spruch einem gefallen, auch wenn man den schon 117 Mal gehört hat und der hat sogar 117 Mal funktioniert. Nur der muss nicht bei dir funktionieren. Und ich glaube, wir bilden da so einen schönen Kreis. Ich durfte für mich auch selber erfahren, dass es Dinge gibt, wo ich ein Kackbauchgefühl hatte und so dachte, nee, das bin ich eigentlich gar nicht, aber vielleicht hilft's ja. Verzweiflung schwingt dann so mit, ne? Dieser große Bedarf, Hilfe haben zu wollen, weil man möchte ja in den nächsten Schritt machen. Die viel zu großen Schritte vor allen Dingen auch machen. Anstatt ein gutes Gefühl bei kleinen Schritten zu haben. Und Intuition muss ich sagen, ich glaube, beziehungsweise ich bleibe mal, weil ich glaube, die war schon immer irgendwie da. Also das hat bei mir schon ganz früh auch bedingt durch die sexualisierte Gewalt in der Kindheit angefangen, die mir zwar jetzt so gerade nicht bewusst ist. Also ich kann da jetzt nicht so mit umgehen wie mit der häuslichen Gewalt, mit der Partnerschaft und auch das, was mir persönlich in Dortmund passiert ist. Aber ich hatte schon früh irgendwie so eine Mischung aus Sturkopf, Stolz und Scham. Und diese Mischung hat mir immer wieder geholfen, obwohl sie ja auch sehr ungesund war und mich gebremst hat. Und ich glaube fest daran, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt nicht unbedingt mit den tollsten Coaches dieser Welt stattfinden muss, sondern dass das eine Entwicklung ist, die trotz toller Coaches und trotz diesem ganzen Wissen, was uns zur Verfügung steht, wie du nämlich gerade schon gesagt hast, wir können alles wissen, aber wenn wir das nicht fühlen und in uns annehmen und uns identifizieren damit, dann ist das einfach so. Und das ist ja was ganz Natürliches, ein Bauchgefühl haben zu dürfen. Dafür muss man noch nicht mal die gleiche Sprache sprechen. Ein Bauchgefühl hat ja noch nicht mal eine Sprache, außer die der Liebe und Emotionen und überhaupt, dass das sich so ein bisschen wie so ein kleiner Zaubertrank vermischt. Und da finde ich ganz schön, dass das final so auch der Weg ist, den wir lernen dürfen, immer wieder aufs Neue zu gehen. Denn jetzt kommt ein kleiner Themenschwenker. Oder wolltest du da vielleicht noch was hinzufügen? Nein. Wir durften uns ja sehen. Aber bis man sich sieht, ist es ja im Normalfall so, wir leben im Jahr 2024, dass man ein elektronisches Gerät hat, sich eventuell schon digital kennt, sehr oft vorher digital kennt und es dann irgendwann zu einem Treffen kommt. Oder man sieht sich, man weiß gar nichts voneinander, es hat sofort gefunkt, man findet sich sympathisch, das aber dann so 1:1 und persönlich, also quasi in der gleichen Materienform. Und dann verfolgt man sich oder interessiert sich und meldet sich wieder oder trifft sich direkt ein zweites Mal. Wir hatten eine Begegnung. Ja, ich finde das eigentlich mal ganz schön, wenn du erzählst, wie sich das so alles entwickelt hat und warum wir uns final getroffen haben und wie du dich, nämlich auch mit deinem Partner, romantische Beziehung, gefühlt hast, als es dann darauf zuging, dass wir uns treffen.
Ich glaube, da muss man ein bisschen eher anfangen, ne? Wir waren schon mal connected mit unseren Social Media Accounts, mit Gefährtinnen und mit Generation Menschlichkeit. Man hat sich ausgetauscht und irgendwie hat man immer so gespürt, das passt. Das ist irgendwie immer stimmig. Man hat immer so man spricht dieselbe Sprache. Sowohl mit Channel als auch mit dir. Ja, und irgendwie war es immer so schade, ja, zu sehen und, also, dass man sich halt nie sieht, aber halt immer einen schönen Austausch hat. Und irgendwann hat mein Partner gesehen, ey, in Dortmund findet ein Spiel statt. Geh mir dahin. Naja, also ein Fußballspiel. Ich bin ja nicht so die Fußballbegeisterte, aber ich wusste, in der Nähe, da wohnt die Romina. Und da habe ich halt natürlich, das Spiel mit dir kombiniert. Und das war halt so schön. Also er hat sich aufs Spiel gefreut und ich habe mich gefreut, dich ja zu sehen, und dein Mann ist ja auch so fußballaffin und das hat einfach gepasst. Und somit standen wir dann da am Samstag in der Fußballstadion.
Ja.
Im schönsten Stadion in Deutschland,
wow. Keine Ahnung. Ja, also falls jetzt hier fußballbegeisterte Menschen zuhören sollten, es gibt auch andere Vereine. Wir sind da auch ein bisschen loyaler als unsere Partner. Das betone ich, weil das sind auf jeden Fall absolute Fußballfans. Ich habe ja schon behauptet, ich wäre gar nicht so ein Fußballfan, aber ich bin eine Top-Sympathisantin. Also sobald du mich in so ein Trikot steckst, in die Stimmung rein, bin ich dabei und kann mich an der Freude irgendwie beteiligen. Ja, das heißt, wir haben uns digital kennengelernt durch diesen Podcast und Austausch und mit Shannon. Und du hattest ja auch schon mit Shannon vorher Kontakt und Austausch auch zu vielen wichtigen Themen, die nicht nur diesen Podcast betreffen, aber halt alles, was mit mentaler Gesundheit zu tun hat und wie wir am besten mit unseren Schicksalsschlägen überhaupt umgehen. Jetzt ist Shannon nicht hier. Shannon, sei gegrüßt. Du fehlst. Du fehlst auch. Aber machen wir jetzt hier weiter. Kleiner Gruß. War das eigentlich bei dir auch so, weil ich hatte ja die Tage so einen Aufruf gestartet auch, also im Social-Media-Bereich, und habe einfach mal so eine Umfrage gestartet, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte schon emotional und auch mental ganz schön damit zu tun, überhaupt mal wieder so ein Treffen wahrzunehmen. Bei mir ist das immer so eine Sache, da haben wir ja im Nachgang dann drüber gesprochen, weil du sagtest, hör mal, wie ist das eigentlich? Hast du eigentlich Probleme, Termine wahrzunehmen? Und so weiter und so fort. Und da habe ich schnell gemerkt, wir waren so schnell warm miteinander, dass man das Gefühl hatte, man kennt sich schon ewig, ne? Ja, aber dabei außer Acht gelassen haben wir natürlich eigentlich so die Päckchen, die wir mitbringen, ne? Also wir sind zwar Menschen, man ist auch schon mal ganz schön, und wir durften auch heute erfahren, dass du immer noch da bist und für immer da bleibst und dass es schön ist, dass es dich gibt, ne? Also immer noch in Anbetracht der ganzen Sachen, die man hat. Aber Daniel sagte so, er ist ein bisschen wie ein Blind Date, dadurch, dass der jetzt nicht hier so ein Podcast ist, ne? Und das immer nur alles so ein bisschen verfolgt. Ist ja doch mal wieder schön. Ich hatte schon echt Probleme, aber ich weiß, dass ich diese Probleme habe. Ich habe ja so ein Sticker-Sammelalbum an Trigger, die ich habe, und ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt, wenn ich dann mich verabreden möchte. Ja, wenn mein Körper dann so rebelliert, ne? Also ich habe mir wenig Gedanken gemacht, wenn ich mich früher mit Menschen getroffen habe. Das ist eigentlich so, ich habe noch so ein, zwei Personen in meinem Freundeskreis, die kennen alle Versionen von mir. Also die kennen die kleine Romina, die jugendliche Romina, die danach, nach der Beziehung, dazwischen, davor und alles, was noch so kam. Und ich war echt lange in meinem Funktionieren und auch im Überlebensmodus super spontan. Ich habe alles gemacht, weil Beschäftigung hieß gleichzeitig für mich, dass ich nicht zu Hause bin und vielleicht auf andere Gedanken komme. Wobei ich mir die auch zwar wahrscheinlich gerne gemacht hätte, aber ich war gar nicht an dem Punkt in meinem Leben. Also ich hatte nie Probleme, neue Leute kennenzulernen oder überhaupt. Und ich würde fast behaupten, ich habe immer noch keine Berührungsängste zu Menschen. Also ich bin total gesellig. Nur die Überwindung, diesen Termin wahrzunehmen mit der Erfahrung, die Jahre jetzt zuvor so viel Erkrankung vorzuhaben. Also ich konnte fast die Uhr danach stellen, da ich 2-3 Tage, bevor dieser Termin stattfindet, irgendwie das Gefühl habe, ich kriege eine Erkältung. Meine Nieren sind ja ganz, ganz lange so ein Signal für mich gewesen, dass es mir irgendwie doch nicht so seelisch gut tut. Aber ich durfte schaffen, auch mit sehr viel Enttäuschung verbunden, also es gibt auch viele Menschen, die haben es irgendwie nicht in meinem Freundeskreis zu bleiben, geschafft. Dass das natürlich auch manchmal für Menschen nicht greifbar ist, also dieses Verständnis dafür zu haben. Und wir haben auch uns bei unserem Treffen darüber unterhalten nochmal so, weil wir auch noch einen schönen Abend verbringen durften, dass das gar nicht so selbstverständlich ist für mich, dann Vertrauen zu schöpfen auch, ne, dass das klappt. Aber ich sage dir, um das hier vielleicht auch mal jetzt nicht zu ernst zu machen, ich habe mich sehr schnell wohlgefühlt, vor allen Dingen auch mit deinem Partner. Daniel ist ja auch die Lebendigkeit in Person, wo ich dann mir auch oft Gedanken mache, ja, das ist vielleicht dann zu viel, ne, weil ich schon verletzt worden bin. Und auch so mit dem Hinweis, dass Daniel sehr lebendig ist, also sehr viel Energie hat und ne, so in Verdacht ADHS und halt nicht diagnostiziert, aber so dieses Gefühl hat, das könnte dann auch sein. Und wir wissen, wie Menschen, die neurodivergent sind, beziehungsweise auch so ihre Baustellen haben, funktionieren können. Und ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe. Aber ja, ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte Angstzustände und, aber einfach nur, weil es noch nicht so oft so schön wieder sein durfte. Aber ich zehre sehr viel Energie aus diesen Begegnungen für mich, weil es wieder ein weiterer Erfolg ist und das Training quasi nicht nur funktioniert hat, sondern ich 2 Seelen begegnen durfte, die mich verstehen, ohne dass ich mich übersetzen musste. Also wir hatten ja so viele Situationen, als wir im Stadion standen und ich gesagt habe, so, ich muss jetzt auf Klo, wir gehen jetzt mal eben zur Toilette. Also ich gehe eigentlich nicht während des Spiels oder was auch immer zur Toilette, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, weil auch man aufgeregt war, ich hatte das Gefühl, deine Gesichtsfarbe war so ein bisschen errötet, das hätte aber auch mit der Temperatur zu tun können, weil war ja auch warm, ne? Aber ich habe mir gedacht, ach komm, geh mal eine Runde mit der durchatmen. Toilette ist immer eine super Sache im Tempel, im Gelben. Ja, und dann haben wir das gemacht und durchgeatmet und danach war erstmal wieder ein bisschen freier, oder?
Mensch, ich mag nicht viele Menschenmassen. Ich habe damit echt Schwierigkeiten. Und dann standen wir da, aber ich weiß auch, mein Partner sagt immer, wenn Spiel ist, gehen wir nicht auf Toilette. Wir gucken durch. So, also habe ich mich natürlich nicht getraut zu sagen, ich brauche mal kurz, ich muss mich lüften. Aber als du dann gesagt hast, komm, ich gehe mal auf Toilette, war das so ein Geschenk. Und wahrscheinlich hast du das gespürt, dass ich sehr angespannt war. Aber einfach aus der Tatsache, dass da so viele Menschen waren. Es war laut, es war um mich herum, haben so viele geschrien. Und ich konnte die Situation nicht so einschätzen, weil man sitzt ja da unter so vielen Tausend. Und wenn man dann trotzdem mal rausgeht und dann nochmal rein, dann hat man nochmal so einen Rundumblick. Und dieses Durchatmen, das tat schon gut. Also, na, aber das, na, das sieht man nicht in den Leuten, aber du hast es irgendwie gespürt.
Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein. Wir haben gerade von Bauchgefühl und Intuition gesprochen. Und für mich war das so, erstens für mich selber, also ich bin auch, also für alle Zuhörenden, Menschen. Wir waren auf Süd. Da passen mal so 20 bis 30.000 Menschen drauf. Das ist eine Tribüne, die steht hinter so einem Tor in einem Stadion und da sind echt viele Menschen. Und diese Menschen sitzen nicht, sondern die stehen und die bewegen sich und die schreien und die freuen sich. Und in diesem Fall waren wir ja nicht bei einem Fußballspiel, wo es ums Eingemachte ging, ne, Bundesliga oder andere Sachen, sondern es war ein Freundschaftsspiel und mehr so ein Event, Familienevent. Das heißt, wir waren uns schon darüber bewusst, dass wir uns in einen Umstand bewegen, der vielleicht ein bisschen freundlicher ist als die sonstige Situation auf Süd. Denn da wären schon Träger bei gewesen, auch für mich. So schreiende, betrunkene Männer ist zum Beispiel aus meiner Vergangenheit echt ein Problem für mich. Da fühle ich mich einfach unwohl. Das möchte ich dann meiden und dann möchte ich mich gerne sicher und beschützt fühlen. Hat dir dein Partner bei diesem Aufenthalt irgendwo auch geholfen, diesen Zustand besser auszuhalten? Gibt es da bei euch beiden in der Partnerschaft, wenn ich fragen darf, auch so kleine Momente, ob das mal so ein Augenblick ist oder so zum Beispiel, wo du dann für dich weißt, so, ah ja, jetzt kann ich mich wieder so ein bisschen regulieren? Oder braucht ihr das gar nicht?
Doch, wir sind eigentlich sehr offen in der Kommunikation. Mhm. Und wenn ich ihm sage, mir geht's nicht gut, dann, oder er fragt immer, na, wenn er mich doch nicht so lesen kann, dann fragt er, ob alles gut ist oder ob ich was brauche. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir ein so... Aber ja, also wir haben echt einfach einen sehr schönen, sensiblen Umgang miteinander. Vor allen Dingen, weil er auch mein Trauma mittragen möchte, muss, tut. Und ja, und da speziell bei der Süd war das so, dass er einfach mich angeguckt hat, mich angelächelt hat oder ich ihn gesehen habe und weiß, okay, ihm geht's gut und ich muss jetzt wirklich nicht irgendwie, ja, also ich habe mich einfach generell ganz wohl gefühlt in der Kombination.
Ja, würdest du sagen, dass das ein Stück Arbeit war, überhaupt an den Punkt zu kommen in deiner Partnerschaft? So diese unsichtbare Kommunikation, nonverbal mit Blicken und wie du das, ja?
Immer noch. Ich glaube, das hört nie auf, das zu arbeiten. Ja, es ist halt, der Schlüssel ist immer reden miteinander über Bedürfnisse, über Ängste, über alles, was einen beschäftigt. Und auch, wenn es dann doch mal negativ ist oder Alltag behaftet, dass man wieder den Fokus legt mit, hey, was läuft denn eigentlich gut? Und nicht nur alles schlecht. Ne? Aufgeben geht immer sehr easy, aber letztendlich hat man ja sich entschieden, diesen Weg zusammen zu gehen und ich bin unheimlich dankbar, dass ich ihn habe und dass er das so trägt, weil ich glaube, für unsere Partner, und wir hatten diesen wunderschönen Austausch und da bin ich auch froh, wie Daniel damit umgeht, er ist ja sehr offen damit und natürlich emotional, aber ist ja auch super verständlich für unsere Partner, aber ja, dass die das so tragen und immer wieder Verständnis haben und immer wieder diese Liebe und immer wieder diese starken Schulter, die wir so oft brauchen, gegenseitig.
Jetzt hast du von der starken Schulter gesprochen, die du brauchst und die du auch bekommst. Ohne dazu persönlich werden zu müssen, weil es ja heute um dich geht, kannst du aus deiner mentalen Gesundheit heraus auch eine starke Schulter sein für deinen Partner?
Ich denke schon, ja, sehr. Also ich kriege da schon sehr viel Wertschätzung, wie ich bin und was ich ihm gebe. Ach, ohne da leisten zu wollen, ne? Aber es ist so ein Geben und Nehmen. Und wenn ich mal eine sehr schwache Phase habe, dann ist er einfach mal stark und zieht das dann mal durch und weiß warum. Und er hat immer so einen Satz, was ich immer sehr, sehr schön finde, wenn ich wirklich einen Triggerpunkt habe oder eine Panikattacke und ich mich dafür entschuldige, weil es trotzdem sehr unangenehm ist, sagt er dann immer, hey, du kannst nichts dafür, du hast es dir nicht ausgesucht. Und das möchte ich auch mal gern jeden anderen zurückgeben. Ja, betroffene haben sich das nicht ausgesucht. Das ist niemals unsere Schuld. Das anzunehmen ist wichtig.
Ja, der Aussage schenken wir auch nochmal ein bisschen Ruhe. Weil ich es auch ganz schön finde, wenn man die Sachen so ein bisschen auslaufen lässt. Ich finde auch, es ist was ganz Besonderes. Es ist leider keine Selbstverständlichkeit. Ich musste mich in Anbetracht der Thematik in Partnerschaften und Co., weil es ja immer Richtung häusliche Gewalt sehr schnell gedeutet wird, was zwischenmenschlich passiert in Beziehungen, in denen Menschen an sich arbeiten, traumatische Dinge aufarbeiten und so weiter und so fort. Also zum einen glaube ich, ja, natürlich können wir die starke Schulter sein, aber es hat ja auch sehr viel mit der eigenen Einschätzung und auch mit Grenzen setzen zu tun. Bist du an einem Punkt, wo du für dich auch so sagen kannst, nicht nur auf die Partnerschaft bezogen, weil Beziehungen können ja in etlichen Formen geführt werden, ne? Mit der Arbeit, mit den Kindern, mit der Familie, mit Menschen, denen man beim Gassigehen begegnet. Bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du für dich gerade sagen kannst, das habe ich gelernt, ich bin natürlich noch in Arbeit, aber ich musste schon für mich auch Grenzen setzen?
Das Glaube hört auch nicht auf, Grenzen zu setzen.
Wird das immer mehr oder eher weniger oder kann man das gar nicht sagen?
Schwierig, also wo setzt man Grenzen? Ich setze Grenzen ganz knallhart auch in Freundschaften oder wo ich dachte, es wären Freundschaften, die einfach nicht mehr zu mir passen. Ich bin da einfach nicht mehr länger so lange traurig, weil ich mir sage, okay, man spricht eine andere Sprache und das funktioniert einfach nicht mehr, weil man sich selber entwickelt. Und das heißt ja entwickelt. Und zum Teil auch, wie man mit mir redet, dass ich das nicht mehr zulasse. Ich setze auch ganz klar Grenzen, wenn Menschen, oder ich versuche immer mehr Grenzen zu setzen, wenn es rassistisch geht, dass ich da sensibilisiere und kritisch bin. Ich setze Grenzen, also ganz klar, bei sexualisierter Gewalt, dann hört bei mir der Spaß komplett auf. Ja, und ich gucke immer wieder, also es ist immer so, was mich angeht, immer so ein Ausjustieren. Was kann ich heute tragen und was kann ich nicht? Und ich sage auch, ja, ich habe auch tolle Freundinnen, wo ich einfach auch mal sage, ich kann heute nichts tragen. Also egal an irgendwas, an Gesprächen. Und dann setze ich da zum Beispiel so eine leichte Grenze zu sagen, nee, heute kann ich einfach nicht. Nächstes Mal gern, aber heute muss ich Fürsorge für mich betreiben.
Hast du denn auch noch das Gefühl, dass menschlicher Verschnitt, nenne ich das immer so gerne, ne? Wenn dann die Menschen einen, ja, auch weil sie eigene Grenzen setzen, verlassen, die man ja auch als respektieren darf, aber es trotzdem immer so ein bisschen weh tut. Also ich gehöre zu den Menschen, es tut mir immer noch ein bisschen weh, nicht weil ich unbedingt die Harmonie brauche, die brauche ich auf gar keinen Fall. Also ich bin nicht so ein Harmoniemensch, auch wenn man vielleicht viel Harmonie bei uns jetzt gespürt hat, aber ich kann da echt gut mit umgehen, wenn Menschen nicht mehr in meinem Leben sind. Ich brauche einen gewissen Zeitraum, um diese Schmerzen zu verarbeiten, das gehört wahrscheinlich zu jeder menschlichen Beziehung dazu. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also, da sind wir wieder. Warum die kleine Unterbrechung? Bei mir in den Podcast-Folgen werden wir das jetzt einfach immer mit reinnehmen, wenn wir auch mal eine Unterbrechung hatten. Aber liegt vielleicht einfach an den Techniken, gar nicht an uns. So, Thema Grenzen. Hattest du den Eindruck, als wir uns gesehen haben, intuitiv, kannst du ehrlich beantworten, du kannst nichts Falsches und nichts Richtiges sagen, gefühlt. Hattest du den Eindruck, das bleiben wir mal erstmal nur bei mir, ich irgendwo für mich Grenzen setzen musste? Also hattest du schon mal so ein bisschen das Gefühl, oh, da kann ich jetzt gerade nicht weitergehen?
Ich bin eh so ein sensibler Mensch und ich versuche immer zu gucken oder auszuloten, was ist okay und was ist zu viel. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du jetzt in mir eine Grenze geben müsstest. Und aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass du dich in irgendeine Situation rausnehmen musst.
Das ist ja eigentlich schon mal schön, ne, zu hören.
Oder? Muss ich sagen. Aber was ist denn? Das ist ja mein Eindruck.
Wir decken es jetzt auf. Der ja, also ich musste einmal für mich eine Grenze setzen, aber nicht wegen dir als Persönlichkeit oder weil du da mir das Gefühl gegeben hast, ich kann hier jetzt nicht weitergehen, sondern auch in Bezug und aus Rücksichtnahme meinem Partner gegenüber. Weil ich hätte mir sehr gut vorstellen können, wir waren abends auch noch was essen, da haben wir ja schön zusammengesessen und da hattest du, weil das ist ja jetzt hier kein Geheimnis mehr, nachgefragt, was denn jetzt so eigentlich ist, auch mit der Situation bezüglich sexualisierter Gewalt in der Kindheit. Und für alle hier, die gerade zuhören, wir waren ziemlich schnell vom eigentlich leichten Leben, was so stattfindet und der BVB und alles Mögliche, was ihr alles macht, was wir machen, wie der Austausch schon mal so ist bei einem Pärchen-Date. Und es war auch alles locker flockig. Wir hatten so einen wirklich unsichtbaren Übergang zu den ernsten Themen und das hat auch Daniel gesagt. Der hat das gar nicht gespürt, dass wir das Thema gewechselt haben, dass plötzlich eine andere Stimmung oder Temperatur um uns herum war, sondern das war ja wirklich ein sehr fließender Gesprächsverlauf. Und es gab allerdings zwei Gespräche für gewisse Momente. Eins, was die beiden geführt haben, dein Partner und Daniel, und eins, was wir auch geführt haben, immer mal wieder Wir haben uns ja auch umgesetzt, damit wir dann auch mal so unsere Gespräche führen können. Und ich glaube, an dem Punkt, als du nachgefragt hast, wie denn eigentlich so die Situation ist und überhaupt, hätte ich dir gerne mehr erzählt. Aber da musste ich dann außerdem, auch weil die, das war ja so laut, ne? Und ich habe so Hörschwierigkeiten, habe ich gedacht, wenn ich jetzt nur mal dreimal nachfrage, was die mich gefragt hat, also ich brauche auf jeden Fall Hilfe, ich werde das alles angehen. Sehstärke, Gehör, und dann hatte ich ja, kannst dich erinnern, mich so vor dich gebeugt und so ein bisschen leiser gesprochen, so, ja, das war mit meiner Mama und weiß nicht was. Also ich hatte schon das Gefühl, ich darf mich sicher bei dir fühlen, aber ich konnte, weil wir noch nicht so oft die Situation hatten, Daniel und ich, wissen, wie geht es dem denn jetzt eigentlich, wenn das frische Thema, was bei uns im Leben eingetroffen ist, weil das ihn auch sehr berührt und der mitarbeitet, auch wie du das vorhin gesagt hast, aber er trägt auch irgendwo die Situation mit, neben seinen eigenen Sachen, die er im Leben hat, da war ich noch nicht bereit. Ich wusste noch nicht, was passiert denn jetzt, weil das andere ja schon alles schlimm genug war, wie man körperlich sogar gespürt hat. Ne? Also Daniel ist da ja auch auf seinem Weg. Aber da musste ich tatsächlich eine kleine Grenze setzen bezüglich so dieses, da muss ich noch ein bisschen sensibilisieren mit dem Daniel, wenn wir unter den Leute sind.
Also das habe ich schon gespürt, aber es war jetzt nicht, wo man... Was eine Abweisung war oder so, weil ich denke, der Rahmen hat es auch nicht gegeben. Ich meine, wir waren essen und ganz viele Menschen um uns herum und dann muss man nicht so ein krass tiefes Thema und sehr intimes Thema da ausweiten.
Aber ich hätte mich bei dir wohlgefühlt.
Ja, ich hätte mich auch gerne unterhalten.
Also das wäre für mich auch so, ich glaube, die Situation, die wir jetzt gerade haben, wir haben viele Menschen da draußen. Wenn man sich nicht so sicher ist, darf ich das jetzt? Kann ich das? Also ja, ich hatte das Gefühl. Also mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ach, das wäre jetzt eigentlich ganz interessant gewesen. Weil ich habe auch immer noch sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf und ich schätze den Austausch unter Betroffenen so sehr, dass ich erstens nicht diesen therapeutischen Zugang mir bisher so weiterhin möglich gemacht habe. Ist ja auch Eigeninitiative und ich habe mich da so ein bisschen gebremst aus Gründen. Aber da nimmt man dann auch Rücksicht, ne, wenn man mit mehreren Menschen unterwegs ist. Und ich glaube, das ist echt ein schmaler Grat, das irgendwann für sich finden zu dürfen. Dass man jetzt vielleicht nicht den nächsten Schritt im Thema geht, sondern beide nonverbal feststellen. Also ich hatte das Gefühl, das war so nonverbal, dass du sofort darauf eingegangen bist und gesagt hast, ja, nee, das, so ein ganz weiches Gefühl hatte ich. Und das finde ich schön. Ich glaube, das geht oft schief. Und dann hat man gar keine Lust mehr zu reden, weil man Angst hat, so vielleicht zurückgewiesen zu werden oder so ein Gefühl zu bekommen. Aber das war bei uns, also ich frage dich, bei dir nicht der Fall so, oder?
Nee, gar nicht. Aber ich glaube, als Betroffene, wir sind es beide leider, ist man eh sehr sensibel für das Thema. Und dann ist immer für mich, also jetzt für mich gesprochen, ist das, was jemand, die Betroffene mir sagen, ist für mich immer so ein kleines Privileg und so, was ich so eine kleine Schatzkiste gerne packe an Geschichte, weil man das halt nicht jedem erzählt, weil man damit nie hausieren geht und weil es halt natürlich das Herz ganz schön offen macht und diese Verantwortung, dieses Herz nie zu brechen beim Gegenüber, diese gewisse Dankbarkeit und ja, Ehrfurcht zu der Geschichte habe ich ganz, ganz hoch. Und du ja bei mir auch, ne? Wir würden, glaube, keine Frage stellen oder nie was beantwortet haben wollen, was der andere nie preis ist zu öffnen. Ja, aber ich mache auch nicht so, dass ich fand eher den Austausch als Paar super, super wertvoll und wichtig. Es hatte dann leider auch nicht so den ausschweifenden Rahmen, den man sich vielleicht wünscht oder was auch natürlich heilsam gewesen wäre. Aber es war okay, es war ja ein erster Türöffner zu sagen, hey, wir können auch darüber reden.
Was ich besonders schön fand, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, ist, also wir hatten den schönen Abend, wir hatten auch einen sehr frühen Spaziergang für meine Verhältnisse und das fand ich richtig klasse.
Es war 9:30, Leute, es war 9:30. Kurz nach 9.
Bitte?
Es war kurz nach 9.
Ja, eigentlich 9, aber wir haben kurz nach 9 geschafft. Das ist, finde ich, auch schon super. dafür, dass ihr euch gar nicht auskennt. Klar, es gibt ein Navi, aber ich finde, ein Navi ist jetzt nicht, wenn man irgendwo hingelotst wird, immer so eine Garantie, ne? Also ich musste da auch schon meine Erfahrung machen, weil ich da eher mich fast veräppelt gefühlt habe von so einem Navigationssystem. Aber das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema.
Fangen wir gar nicht erst vom inneren Kompass an. Das wird den Rahmen sprengen, aber das ruft ja schon nach mehr. Ja, fast abschließend, beziehungsweise auch fast abrundend, fand ich besonders schön. Ich weiß nicht, wie ihr hattet ja auch noch eine Rückreise, ne? Da hat man ja dann auch noch Momente, neben der Tatsache, dass man total erschöpft ist und sich auch ausruhen kann als Beifahrerin oder wenn man dann tauscht. Wir hatten auch noch mal so ein Resümee. Wir reden gerne viel, manchmal zu viel, aber wenn wir was gemeinsam erlebt haben, dann analysieren wir die Dinge und lassen das noch so ein bisschen bei uns, weil uns das ja auch motiviert und inspiriert. Vor allen Dingen die Tatsache, wir haben uns wieder auch mit anderen getroffen. Für Daniel ist das weniger ein Problem, muss ich dazu sagen. Wenn ich das dann nachher, hier der Eindruck kommt, Daniel hätte, der hat überhaupt keine Probleme, nee, würde ich sagen. Ich würde fast sagen, es ist eher ein Problem, hat der immer mit allen.
Nein.
Aber das ist immer ein anderer.
Schön.
Ah, kann auch schon mal risky sein, weil du hast ja immer verschneit bei Menschen. Du triffst ja nicht nur Liebe, du triffst auch schon mal schlecht, aber es ist eine Podcast-Folge für sich. Bitte?
Wenn du solche Menschen triffst, dann passen die einfach nicht zu dir. Dann kannst du die wieder aufsieben.
Ja, das schafft aber nicht jeder Mensch, die auszusieben.
Wir sind
definitiv nicht die gleiche Persönlichkeit. Deswegen sage ich ja, der hat auch seine Baustellen. Und vermeintlich denken vielleicht auch viele, die uns kennenlernen dürfen, oh, die haben aber, die passen wie, man sagt ja schon mal gerne so wie Arsch auf Eimer.
Ja.
Aber hat Sau den Eindruck?
Ja.
Ja.
Schon.
Wer weiß, vielleicht ist das auch so ein Spiegel, den ich für mich noch annehmen muss, weil ich immer so denke, so wir sind grundverschieden.
Aber das denken auch alle bei mir und meinem Partner.
Ja?
Oder? Was sagst du?
Ach.
Wenn es nicht wüsstest, dass wir Themen miteinander haben?
Also, dass ihr auch sehr ähnlich seid, denken viele, würdest du sagen.
Ich frag dich, was ist der erste Eindruck? Arsch auf Eimer?
Also mein Eindruck war auf jeden Fall, ach, das gleicht sich schön aus.
Ja, das ist bei euch auch.
Weil ich hatte den Eindruck, dass er eine unfassbar höfliche Art und Weise hat, aber das sprach ja auch dann in Bezug darauf, was wir so hören dürfen, was der alles so macht in Freizeit oder überhaupt. Sprach schon so für ihn. Ich musste ehrlich sagen, dass ich eher Ähnlichkeit mit dir und Daniel gesehen habe. Als du und dein Partner. Und dass ich dachte, dass sich das so ein bisschen überkreuzt. Dass ich mir mit deinem Partner ein bisschen ähnlich bin und du mit Daniel ein bisschen ähnlich bin. Und deswegen passt das auch alles. Das war so meine Logik. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ihr euch nonverbal trägt in Situationen, die eventuell schwierig sein könnten oder sein werden würden. Ob Menschenmassen, ne, also so in Bezug auf das ganze Treffen insgesamt. Und da wir ja dann nochmal mit 4 Pfoten unterwegs waren, was ja auch nochmal was ausmacht, hat man dann auch nochmal gemerkt, so wie ihr beide harmoniert, wie ihr schwingt. Und dass es da dann auch, da man sich ja schon ein bisschen näher kennengelernt hat, auch so Momente gab, wo man dem anderen Partner nicht unbedingt das sagt, was ihm gerade gefällt, sondern ihm vielleicht einen Hinweis geben möchte oder anmahnen möchte. Also Situation gibt es bei mir und Daniel dankbarerweise auch, dass wir uns auch sagen dürfen, wenn einem gerade was nicht gefällt oder das passt jetzt vielleicht nicht. Und das fand ich total schön und natürlich. Also ich will jetzt nicht alles in hohem Lob aussprechen, aber es war wirklich so, es wirkte sehr ausgeglichen bei euch.
Ja, aber das ist halt das, was man so oberflächlich sieht. Aber ich denke, wie jedes Pärchen, man hat Themen, man arbeitet dran. Und ja, letztendlich passen wir eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Aber das darf ich jetzt auch immer mehr erkennen, dass es doch mehr Arsch auf Eimer ist, als ich mir doch zugebe, so wie bei dir. So.
Ja. Ah ja, die eigenen Glaubenssätze und so. Das ist immer so ein Thema. Aber ich finde es schön. Ich finde es schön im Nachgang. O-Ton von Daniel ist, boah, da treffen wir wie eine Therapiesitzung.
Na süß.
Ja, habe ich gesagt. Ich würde das jetzt nochmal spezialisieren, dass das eher Retreat war. Weil ein Retreat schon nochmal was anderes ist als eine Therapiesitzung. Das kommt aber auch immer darauf an, ob man schon die eine Therapiesitzung hinter sich hatte. Und ich kann da nur von mir sprechen. Ich hatte da jetzt bisher noch nicht so die Erleuchtung. Und deswegen würde ich fast sagen, es war wie ein Retreat. Es war schön, die Chance zu bekommen, sich zu begegnen. Und es war auch schön, die Chance zu bekommen, wieder an das Gute im Menschen zu glauben. Wenn man negative Erfahrungen macht, wo wir ja auch die Folge mit eröffnet haben, mal wieder was zu machen, rauszugehen, Termine einzuhalten. Und wenn man diese Probleme nicht hat, auch andere Päckchen dabei sind, die tatsächlich irgendwann miteinander getragen werden. Jetzt haben wir so viel hier angeschnitten, da könnte man noch 7 andere Folgen draus machen.
Aber wer weiß, was es so schön angehört. Ne? Das war ein schönes Schlusswort.
Gibt es bei dir noch was? Was auf der Seele brennt, weil ich so viel geredet habe, nicht gesagt werden konnte.
Das schreit nach weiteren Folgen, aber nein. Ich
nach Wiederholung, ne? Ja, Shen wäre jetzt diejenige oder auch Elle, die hat das auch schon ganz gut im Griff, die dann sagt, ja, dann ist das jetzt eigentlich so, dass wir sagen können, bis zum nächsten Mal. Danke für dein Vertrauen, für die Ehrlichkeit, denn auch wenn es sich wie ein Kaffeeklatsch anfühlt, wir sind hier ja mit ganz vielen Menschen, die gerade zugehört haben. Und das Ritual, was wir immer haben, ist, wir backen.
Und was backen wir denn jetzt? Keine Waffeln, ja, also oder? Ich habe das verpasst.
Ich backe Waffeln. Ah, aber du darfst mittlerweile, dadurch, dass wir das Repertoire erweitert haben, auch was anderes backen.
Nee, Waffeln hört sich doch super an. Bleiben wir beim Altbewerten?
Holen wir die Waffeln zurück. Ja, dann musst du jetzt mal sagen, welchen Teig es gibt. Wie soll die schmecken?
Ehrlich gesagt, manchmal bin ich sehr langweilig. Ich mag ja immer Waffeln mit Zucker und Zimt, die klassischen.
Back to the Basics. Also machen wir mal heute Back to the Basics und machen eine Waffel mit Puderzucker.
Und das passt auch super gut, weil wieder zurück zum Herzen, back to the roots. Manchmal ist weniger, mehr.
Das ist jetzt deep. Schön. Ja, das werden wir dann so behalten. Also eine Waffel Classic mit Puderzucker. Martina?
Zucker und Zimt.
Ich danke dir, dass du mit... wichtig. Zucker und Zimt wird notiert. Ich hau mal einen raus. Wenn ich jetzt hier so eine Folge beende, dann habe ich immer ein paar Aufgaben. Die werde ich auch gleich erfüllen. Und wenn ich die Folgen beschreiben muss, dann schreibe ich mir zur Sicherheit, dass ich das nicht vergesse, immer drauf, was wir gebacken haben.
Mhm.
Also ich würde sagen, das schreit nach einem Rezeptbuch, was wir ja auch sowieso schon vorhatten. Also Shen und ich sind dran und Elle ist auch schon mit involviert. Ich freue mich, denn wir haben ja schon über 60 Folgen. Und ich glaube, mit dem Basic, mit der Waffel Zimt und Zucker, fangen wir mal wieder weiter an. Ich danke dir, Martina. Ich denke, wir hören uns in jedem Fall. Vielleicht gehen wir da auch noch mal ein bisschen mehr auf dich als Persönlichkeit ein, vielleicht speziell zu gewissen Themen, weil aus Erfahrung sprechen und betroffen sein ist für mich immer die wertvollste Expertise, die nicht so wirklich gefiltert ist und authentisch. Und das wollen wir sein. Deswegen danke dafür, dass wir deine Stimme heute für uns alle hören durften und nutzen dürfen.
Vielen lieben Dank für die Einladung und für dein wundervolles Sein, liebe Romina.
Tschüssikowski!
Tschüss!
Ciao!
Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.